Regenwaldholz in Nivea-Creme? Eine ungeheuerliche ökologische Unverschämtheit, glaubte Greenpeace im März 1998 aufgedeckt zu haben. Die Hamburger Beiersdorf AG, Hersteller der weltberühmten Nivea-Creme, verwendet Zellstoff, das aus Bäumen eines bislang unberührten Regenwalds in Kanada gewonnen werde. Medienwirksam demonstrierte Greenpeace am 17. März 1998 in der Hamburger Unna-Straße gegen den angeblichen ökologischen Missstand. Die Firma Clariant, so teilten Greenpeace-Mitarbeiter Journalisten mit, verkaufe Zellstoff aus Regenwäldern an die Beiersdorf AG. Die mediale Seifenblase platzte jedoch, noch bevor sie ihre volle Größe erreicht hatte. Beiersdorf war zwar ein Kunde der Firma Clariant, ließ sich von dieser aber nur mit Pigmenten beliefern. Zellulosederivate wurden nicht von der Beiersdorf AG, sondern einem anderen Hersteller bezogen und auch nicht für Nivea-Creme, sondern für Haarspülungen, in denen sie zu 0,05% enthalten waren. Beiersdorf war als Kampagnenziel auch aus einem anderen Grund schlecht gewählt worden, stellte es doch bei Zulieferern seiner holzartigen Produkte wie Packungen und Papier schon damals die Auflage, dass das Rohmaterial nur aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen dürfe. Von unberührten Regenwäldern fand sich in der Nivea-Creme keine Spur. Gegenüber den verdatterten Greenpeace-Demonstranten erwies sich die Beiersdorf AG trotz der Falschinformationen dennoch als großzügig. Als ihnen der Strom zum Aufblasen einer Plastikfigur ausging, half das Unternehmen mit einem Energieschub aus der Steckdose. Greenpeace hat diese peinliche Schlappe in den Medien scheinbar ebenso wenig geschadet wie vorherige Missgriffe. Greenpeace: Piratenstück vor laufenden Kameras. Im Frühjahr 1995 lasen sich die Schlagzeilen deutscher Zeitungen wie Kriegserklärungen. Menschenjagd in der Nordsee, Shell Ramboot bei brutaler Enteraktion oder Shell schießt mit Wasserkanonen auf Greenpeace. Anlässlich der Massenhysterie war die geplante Entsorgung einer Ölplattform der von Shell UK betriebenen Brent Spar. Der von Greenpeace initiierte Streit um sie wurde zu einem Lehrstück für platteste Fehlinformationen. Schon 1991, 4 Jahre vor der Presseschlacht, hatte sich Shell UK Gedanken über die Entsorgung des riesigen Kolosses gemacht. Mehr als 30 Gutachten wurden in Auftrag gegeben, die das Für und Wider verschiedener Beseitigungsverfahren erörterten. Der gewaltige Rohölspeicher, 1976 in Betrieb genommen, war ein Meisterwerk der Technik. 109 Meter Tiefgang unter der Wasseroberfläche, 32 Meter ragten aus dem Wasser heraus. 6 Tanks, die zusammen 300.000 Barrel Öl aufnehmen konnten, hatten über Jahrzehnte dicht gehalten. Technische, finanzielle und auch ökologische Aspekte der Entsorgung waren in den Gutachten untersucht worden. Niemand erhob Einspruch, als die britische Regierung im Februar 1995 die Nordseeanrainer und die Öffentlichkeit darüber unterrichtete, dass die Plattform im Atlantik versenkt werden sollte, bis Greenpeace auf den Plan trat. Dort glaubte man, den Knüller für den kommenden Sommer gefunden zu haben. Einen mächtigen Gegner, einen schrecklich bösen Konzern, dem man es schon zeigen würde. Es war die ersehnte Gelegenheit, der Umweltorganisation mit einer mediengerechten Kampagne neue Spender zuzuführen. Am 30. April 1995 besetzten 7 Regenbogenkämpfer von Greenpeace die Brent Spar. Zugleich wurden die Medien mit Falschinformationen gefüttert. Aus dem Rohölspeicher wurde eine Bohrinsel, die angeblich in der Nordsee versenkt werden sollte. Und um auch die allerletzten Zweifler auf die Seite des Umweltschutzes zu ziehen, wurde behauptet, in dem Koloss gäbe es 5000 Tonnen Ölrückstände und Giftschlamm. In Wahrheit war der geplante Versenkungsort ein Gebiet 150 Seemeilen nordwestlich der äußeren Hebriden, lag also im Atlantik. Statt der von Greenpeace angegebenen 5000 Tonnen Ölrückstände gab es zwischen 74,3 und 102,7 Tonnen, so später das unabhängige Fachteam von Det Norske Veritas. Und die Schlammrückstände, etwa 260 Tonnen, waren, wie sich später herausstellen sollte, keinesfalls giftig, sondern sie bestanden aus Salz und Sand. Doch Argumenten waren die Greenpeace-Fundraiser damals nicht zugänglich. Ihre Aktion gegen den bösen Weltkonzern wurde ein voller Erfolg. Der Evangelische Kirchentag und die katholische Arbeitnehmerbewegung Harald Juhnke und Bärbel Bohley, Republikaner und PDS, sie alle solidarisierten sich mit Greenpeace. Der damalige Bundeskanzler Kohl sah sich veranlasst, auf dem Weltwirtschaftsgipfel im kanadischen Halifax für den weltweiten Schutz der Meere einzutreten. Auch wenn die Anschuldigungen nicht stimmten, das Thema wurde ein Selbstläufer. Politiker, Prominente und Radiosender riefen in Deutschland öffentlich zum Boykott von Shell-Tankstellen auf. Niemand nahm zur Kenntnis, dass Shell Hamburg mit der geplanten Versenkung der Plattform nichts zu tun hatte. Und niemand wollte wissen, dass Fachleute in mehreren Gutachten davon abgeraten hatten, die Prince Bar an Land zu entsorgen, da sie zunächst in einem äußerst riskanten Manöver in eine waagerechte Position hätte gekippt werden müssen und dabei auseinanderbrechen konnte.